Bild hier ständig immer von mir hier an der Wand zu sehen. Kann man den Hall ein bisschen rausmachen? Irgendwie, okay. Ein bisschen rumprobieren an der Technik. Die ersten Sätze sind noch ein bisschen so, um sich reinzufinden. Das hat mich natürlich immer sehr irritiert, aber ich habe festgestellt, dass ich genau das gleiche Hemd anhabe wie auf dem Bild. Das war nicht beabsichtigt meinerseits. Aha, Remels liebt die Beständigkeit, gut. Ich bin manchmal sehr unterschiedlich im Ton, in der Höhe, in der Lautstärke. Nur so als Tipp für den Techniker, nehmt es ihm nicht übel, wenn er das nicht gewohnt ist mit mir. Und weil vielleicht die meisten nicht gewohnt sind mit mir, deswegen würde ich auch vorschlagen, wenn irgendjemand den Eindruck hat, ich bin viel zu schnell, hebt einfach die Hand. Ich weiß nicht, also mein Name ist Michael Maas. Vom Beruf bin ich Pastor, nebenbei mache ich so ein bisschen andere Sachen, Radioarbeit ab und zu, alle paar Wochen für Radio Ostfriesland, so eine etwa einstündige Sendung. Hier wird immer samstags gesendet in der Sendereihe Um Gottes Willen. Und außergemeindliche Gesprächskreise für Menschen, die einfach in Lebenskrisen stecken und dergleichen. Alles ein bisschen ehrenamtlich nebenbei und hier bin ich auch so ein bisschen nebenbei, aber ich komme gerne und ich finde es ganz toll, auch hier zu sein. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich reingekommen bin, da habe ich gedacht, ich bin mal gespannt, ob die es schaffen, beim Männerabendbrot das Essen ohne Frauen zu machen. Vielen Dank den Frauen, die hier mitgeholfen haben, obwohl sie ja eigentlich gar nicht die Zielgruppe sind. Ich hatte mal mit Ulrich Pazani eine Evangelisation und musste da die Interviews im Vorprogramm führen. Das war in Sachsen gewesen mit einer großen Halle für 600 Besucher etwa. Da gab es auch was zu essen. Es war nur eine Männerevangelisation, aber wer machte das Essen? Die Frauen. Ich bin mal gespannt, ob ihr es schafft, vielleicht irgendwann eines Tages mit 3, 4 männlichen Sängern hier vorne zu stehen. Und dann mal so richtig mal zu zeigen, dass auch Männer schöne Stimmen haben können und gut singen können. Ja, ich weiß nicht, was euch in den Kopf gekommen ist, als ihr dieses Programm, dieses Thema gelesen habt. Dieses Thema, wenn Männer älter werden. Als ich damals gefragt wurde von Alfred Weber, da musste ich natürlich überlegen, wenn ja, was machst du? Und meistens mache ich ganz gerne immer so das, was ich gerade so auf der Pfanne habe, was mich selber auch beschäftigt. Und da ich so über das Thema Älterwerden nachdenken musste, deswegen habe ich gedacht, naja, okay, machst du mal das, wenn Männer älter werden. Also übrigens, ich bin schon 60, ganz still, schon 39 Jahre verheiratet, 5 Kinder, 6 Enkel und ja, manchmal geht mir das ein bisschen zu schnell. Aber man kann das ja nicht alles beeinflussen. Wenn Männer älter werden, also das ist ja immer so ein Programm oder so ein Thema, wo man sagen würde, das ist eigentlich ein Thema, das interessiert Männer überhaupt nicht, weil, die werden nicht älter, genau, ne? Aber ich finde, wir als Männer sind ja eigentlich eine ganz ehrliche Spezies und gehen mit dieser Thematik total ehrlich um, weil Frauen, die bleiben ja immer bei 40 stehen, die werden ja nicht älter als 40, ne? Entschuldigung. Ich habe jetzt auch ein bisschen Bammel, weil einige Frauen hier zuhören und ich habe eigentlich nur mit einem Männerpublikum gerechnet. Okay, schauen wir mal. Für uns Männer ist das mit dem Altwerden überhaupt gar kein Problem. Selbst wenn du schon jung bist, wenn du noch jung bist und mit 30 zum Beispiel ein paar Haare ausfallen oder du ganz bewusst einfach dir eine Vollglatze zulegst, das ist ja auch innen teilweise, das ist ja auch egal, ob du dann 30 oder 60 oder 80 bist. Also ich finde, da machen wir ja auch dann Gott auch ein bisschen weniger Arbeit, der ja gesagt hat, dass er alle unsere Haare auf dem Haupte zählt. Das Älterwerden nehmen wir gar nicht so dramatisch wie die Frauen. Und man merkt es vielleicht ein bisschen an unserem Männerspielzeug. Das ändert sich im Laufe der Jahre, bleibt aber meistens so in der Kategorie, die uns schon in jungen Jahren interessiert hat. Da wechseln wir vielleicht vom Computerspiel, Need for Speed oder so etwas, auf ein echtes Auto, wenn es dann soweit ist, vielleicht mit Heckspoiler und ein paar PS mehr. Zumindest für eine kurze Zeit. bis uns dann die Familiensituation, die eingetreten ist, also Frau und Kinder einen Strich durch die Rechnung machen und wir eigentlich so etwas brauchten wie einen, ja, ich will jetzt keine Automarke nennen, aber so einen RS Avant, der locker 340 Spitze und mehr fährt, als Familienkutsche. Aber das Kleingeld natürlich dafür zusammenzulegen, das dauert schon. Dann ist es schon eher etwas leichter, so wie es mir ein Herr um die 50 sagte, der sich dann als stellvertretender Bürgermeister einer emsländischen Kleinstadt herausstellte. Den traf ich, als ich seine Harley inspizierte. Und er meinte, sowas kauft man sich erst, wenn man das Geld bar auf den Tisch legen kann. Naja, wenn man es hat. Allerdings spüren wir auch unabhängig von unserem Spielzeug unser Alter, wenn wir zum Beispiel beim Fußballspielen von der Jugend in die Herren, erste Herren wechseln und vielleicht später in die zweite Herren oder in die alte Herren. Und naja, und dann irgendwann, dann stehen wir dann am Spielfeldrand und geben dem Schiedsrichter dann aufgrund unserer langjährigen Erfahrung die eigentlichen entscheidenden Tipps des Spiels. Wenn Männer älter werden, auf manchen Großveranstaltungen und Konferenzen, die ich besucht habe, so mit vielen tausend Besuchern, da sah man oft in den Pausen vor den Damentoiletten lange Schlangen. Aber nicht bei den Männertoiletten. Und da habe ich immer so im Stillen gedacht, machen Sie mal bitte, ihr lieben Damen, die Ohren zu, da habe ich immer so gedacht, oh Gott, ich danke dir, dass ich keine Frau bin. Das darf man natürlich nur unter Männern erzählen, deswegen, ja. Das behalte ich also dann für mich, mehr oder weniger. Aber so etwas sagt man gegebenenfalls auch nur so lange, bis man selbst in ein Alter von 50, 60 plus kommt. Da können sich dann schon mal die dringenden Bedürfnisse ebenfalls häufen. Doch bis dahin hat uns Gott wunderbar verschont. Vor allem mit allen möglichen Problemen, so scheint es, weil wir Männer ja eh gar nicht darüber reden wie die Frauen. Wir erzählen eben nicht beim Brötchen holen, wo wir unsere Nachbarin oder Freundin treffen, gleich von unseren neuesten Problemzonen. Problemzone? Was ist das für uns Männer? Das hört sich für uns Männer an wie ein Fremdwort aus einer anderen Kultur. Probleme werden bei uns Männern eher einfach mal ausgesessen. Und wir erleben, dass manche Wahrheit drin steckt, wenn man sagt, manche Probleme lösen sich von alleine, wenn man sie dabei nicht stört. Apropos stören, unsere Männerwelt könnte ja zeitweise so ungetrübt genossen werden, wenn nicht aus dem Hintergrund eine weibliche Stimme zu hören wäre, die uns vorwirft, dass wir uns viel zu wenig um die Familie kümmern würden. Dabei haben wir stundenlang im Baumarkt zugebracht, nur um das günstigste, preiswerteste, beste Motoröl für unsere Familienkutsche mit nach Hause zu bringen. Und außerdem hat man dann noch einen Kasten mit Schrauben und gleich einen besseren Akkuschrauber gekauft, weil ja endlich der seit Monaten wackelnde Besenstiel wieder festgeschraubt werden sollte. Und wenn wir anderes übersehen haben, dann mag es wohl weniger an uns Männern liegen als an den Frauen, denen oft nur diese Nebensächlichkeiten einfallen. Aber selbst vergessen bei ihrem Einkauf auch an den großen Kasten Bier für uns Männer zu denken. Und überhaupt, ihr Frauen, müsste man doch denken, redet doch einfach mal mit uns. Wir sind ja nicht taub als Mann, auch wenn zwischen unseren Ohren so eine Art Rutschbahn ist, sodass das, was auf der einen Seite reingeht, schnell auf der anderen wieder draußen ist. Aber klare Ansage mit Nachdruck, das macht Sinn. Das bleibt dann sogar bei unserer Teflonschicht manchmal hängen. Und dann bekommen wir wieder klar definiert, wie sehr wir mit Ehefrau dankbar sein dürfen, getreu dem weiblichen Motto, mein Mann kann tun und lassen, was ich will. Wenn Männer älter werden, lösen sich manche Problemchen fast automatisch. so finden wir Wege, gewissen weiblichen Aufträgen zu entgehen. Denn zum Beispiel nach 10 Jahren intensiver, aktiver Fußballtätigkeit und immer noch Mitgliedschaft im Sportverein braucht man uns ganz dringend als Betreuer für die Kleinen oder Kassenverwalter. Und mit Anfang 40 haben wir längst gemerkt, dass es gut wäre, sich in der Lokalpolitik zu engagieren und dort dann über die Grundsteuern für das familiäre Eigenheim zu entscheiden, die Verwendung der Gelder für die Spielplätze oder vielleicht mal 2, 3 Frauenparkplätze, von wegen wir denken nicht an die Familie. Was wäre die Welt ohne uns Männer, die wir älter, lebenserfahrener und reifer werden, bis sich die Männergespräche so um Herz- und Prostata-Probleme drehen, haben die Frauen schon 20 Jahre lang über ihre Problemzonen gequasselt und ihre Gewichtszunahme alles der Schwangerschaft und den Kindern in die Schuhe geschoben. Gewichtszunahme, das kümmert uns weniger. Beim nächsten Hosenkauf ist dann die Konfektionsgröße einfach eine halbe Nummer größer, ist ja auch nur eine Zwischengröße. Und bei besonderen Anlässen wie Hochzeit und dergleichen, das können wir gut mit einem passenden Sakko kaschieren. Wenn wir Männer den Kleiderschrank aufmachen, überkommen uns selten diese quälenden Fragen nach der Garderobe. Und wenn wir morgens aus dem Bett aufstehen, wenn wir unsere Augen aufmachen, ärgert uns vielleicht höchstens wenig später der Blick auf die Sportseite der Zeitung, wenn unsere Lieblingsmannschaft zum gefühlten 100. Mal verloren hat. Wenn Männer älter werden, dann gibt es auch doch noch Augenblicke, wo es dir vorkommt, dass da die letzten 10 oder 20 Jahre deines Lebens plötzlich viel zu schnell abgelaufen sind. Da wachst du eines Tages morgens im Bett auf und denkst, Mann, gestern hast du doch noch die Stützräder vom Kinderfahrrad vom Lütten abgebaut. Als wäre es gestern gewesen. Und jetzt schraubt der heute schon an seinem Mofa wieder rum. Das kann fast so erschreckend sein, wie wenn du eines Morgens aufwachst und plötzlich feststellen musst, dass du nicht nur im Bett neben deiner Frau, sondern neben einer Großmutter liegst. Wer jetzt meint, dass wir Männer unsensibel seien oder einfach nichts merken, der liegt völlig falsch. Männer sind viel sensibler, als selbst die Frauen es manchmal spüren. Auch ist es meines Erachtens falsch zu glauben, dass Männer sich keine Gedanken machen, nur weil sie es nicht in derselben Art wie Frauen tun und artikulieren. Wie steht es schon in der Bibel im Buch der Sprüche? Der Rat im Herzen eines Mannes, hört, hört, eines Mannes, ist wie ein tiefes Wasser. Ein Verständiger kann es schöpfen. Wenn wir Männer Probleme wälzen, dann können wir Stunden, Tage, wochenlang daran nagen und versuchen, dickste Bretter zu bohren. Und manchmal ist aber auch dem Bohrer des Lebensmuts uns einfach alles ausgegangen und der Bohrer ist abgebrochen. Leider. Die Selbstmordrate der Männer liegt im Gegensatz zu den Frauen 2015, sagt die Statistik, 2 bis 3 Mal höher als eben bei dem weiblichen Geschlecht. Und es scheint, dass die ganze Last der Welt auf den Männerschultern liegt. Leider hat nicht jeder Mann einen guten Freund, mit dem er offen und über alles reden kann. Bei Frauen reicht ja manchmal, Ohren zu, eine mittelmäßige Freundin. Wir Männer sind eher ein wenig perfektionistisch an dieser Stelle. Es muss wirklich passen, nicht nur einfach eine nette emotionale Atmosphäre oder Augenblick. Und wenn Männer dann älter werden, ist die Zeit für Freundschaften aufgrund anderer Aktivitäten schnell reduziert. Freundschaften werden oft in der Jugend geknüpft und im Alter, wenn man sie noch hat, gepflegt. Die Midlife-Krise scheint an manchem lautlos vorübergezogen zu sein, aber irgendwann kommen dann doch diese Fragen hoch, die Antworten und auch Orientierung brauchen. Und manchmal sind das richtig gute Fragen. Fragen, die man in den ersten 3 Jahrzehnten für gelöst oder für überflüssig hielt. Dabei sind es wichtige Fragen wie zum Beispiel, wann fängt eigentlich das Leben an? Das ist meistens so eine Frage, die immer diskutiert wird, wenn es um die Thematik von Abtreibung zum Beispiel geht. Wann fängt das Leben eigentlich an? Ein Katholik, ein Protestant und ein Jude diskutierten über diese Frage, wann eigentlich das Leben, das menschliche Leben wirklich beginnt. Der Katholik sagt, nun, das menschliche Leben ganz eindeutig beginnt mit der Befruchtung. Der Protestant sagt nun, das menschliche Leben beginnt, wenn der Embryo als menschlicher Körper zu erkennen ist. Und der Jude, er sagte, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist. Manchmal fragen wir als Männer im Laufe unserer Jahre, wann beginnt das Leben? Was habe ich eigentlich vom Leben und was macht es dann eigentlich aus? Was motiviert mich zum Leben und Schaffen? Was gibt mir wirklich Halt, ein Fundament im Leben, wenn ich merke, dass eben doch so etwas auch für den stärksten Mann dieser Gesellschaft nötig ist? An wem? An wem kann ich mich vielleicht orientieren, wenn du älter geworden und nicht nur du, sondern auch dein eigener Vater alt geworden ist und vielleicht so klapprig, dass er im Grunde genommen die junge Generation als Hilfe braucht und selber keine mehr sein kann. Wenn wir Männer älter werden, stellen wir dann aber schon mal richtig kluge Fragen. Zum Beispiel, gibt es da noch was, etwas in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, auf das ich mich freuen kann? Gibt es was, für was es sich lohnt, mich jetzt einzusetzen, Zeit und Kraft, nicht nur auf Kosten der Gesundheit zu investieren, um dann das erworbene Geld später zu benutzen, damit die vorzeitig abgenutzte Gesundheit wiederhergestellt werden kann, wenn überhaupt? Gibt es etwas, für das es sich vielleicht sogar lohnt, älter zu werden? Auch bei uns Männern tickt die biologische Uhr. Du kannst versuchen, es dir nochmals zu beweisen, dass du selbst mit 50 oder 60 noch nicht zum alten Eisen gehörst, oder du versuchst einfach, eine Bucketlist zu machen. Das ist so eine Liste, die manche Leute machen und sagen, im Leben will ich gerne nochmal das und das und das alles erlebt oder erreicht haben. Und dann gibt es eine sogenannte Bucketlist, eine Liste, die sozusagen der Fahrplan für das Leben ist, wenn auch nicht immer dominierend. Einer hat vielleicht so auf seiner Bucketlist stehen, einmal im Leben bei einem Spiel von Werder Bremen aktiv selber mitmachen. Ein anderer sagt sich, ich möchte gerne mit der Harley mal die Route 66 abfahren, spätestens wenn ich 66 bin, und dann von Chicago bis zum Ende nach L.A. Ein anderer sagt sich, ich möchte gerne mal einen Marathon schaffen. Und da muss er auch natürlich jahrelang vorher anfangen. Einer hat auf seiner Bucketlist einfach Familiengründung, Eigenheim, möglichst selber bauen. Anderer sagt sich, auf meiner Bucketlist steht Paintball und dann sich so richtig zusauen damit. Und ein anderer hat vielleicht was ganz Komisches auf seiner Bucketlist stehen. Er möchte einfach mal, weil er manchmal so die Frauen beim Stricken sieht und weiß gar nicht, wie das geht, einfach mal in seinem Leben einmal wenigstens einen Schal gestrickt zu haben. Oder lieber eben mit einem heißen Feuerstuhl über den Nürburgring düsen, Kitesurfen oder so etwas. Einer hat vielleicht Bock, hier bei uns in Ostfriesland eine Herde schottischer Hochlandrinder zu züchten. Oder einer möchte einfach nur ein Baumhaus mit seinem Nachwuchs zimmern oder auf einer Segeljacht mal mitsegeln über den Atlantik. Und. Gott hat die Welt so groß und so schön gemacht, so viele gute Ideen den Menschen gegeben, dass es schade ist, wenn immer nur die anderen etwas erleben, das sie dann im Internet posten und uns einfach nur auf die Fernsehcouch verdonnern. Auf meiner ganz kurzen Bucketlist stand vor langer Zeit mal, eine richtig lange Radtour zu machen. irgendwie vielleicht so von zu Hause bis zum Nordkap oder bis an die Südspitze Europas. Und als ich dann vor einigen Jahren wirklich dieses Thema echt überlegte, ich werde älter, da habe ich gedacht, ey Junge, jetzt musst du aber mal aus dem Puschen kommen, wenn du das machen willst. Und dann habe ich dann also vor 3 Jahren mein Trekkingrad, mein ganz normales, durchschnittliches Trekkingrad geschnappt und bin dann mal in knapp 3 Wochen einfach bis an die Südspitze Siziliens geradelt, wo ich auch einen persönlichen Bekannten, einen Missionar hatte. Meine Zeit war sehr knapp bemessen. Nicht mal einen Ruhetag hatte ich, im Schnitt 150 Kilometer pro Tag. An einem Sonntagnachmittag, nachdem ich ankam, ging schon wieder mein gebuchter Flieger zurück nach Deutschland für mit mir samt Fahrrad. Am Samstag davor hatte ich leider in einer größeren Stadt bei einer christlichen Buchhandlung, wo mir ich die Adresse hatte für irgendwelche Notfälle, natürlich hatte ich mal reingeschaut und hatte mich sehr lange aufgehalten, sodass ich am letzten Tag erst sehr, sehr spät, das waren noch insgesamt 190 Kilometer, ich hatte mich auch noch verfahren, ankam und es war nachts 23:30, als ich endlich da war. Und endlich angekommen, ganz in der letzten Spitze von Sizilien, also südlicher noch als die Nordkante von Nordafrika, als ich endlich angekommen war und mein Bekannter mich sah, da war er doch froh, dass ich da war, er hatte schon gar nicht mehr mit mir gerechnet. Und einer seiner ersten Sätze, es war Samstagnacht, und einer seiner ersten Sätze, was er sagte, oh Michael, schön, dass du da bist, du predigst doch morgen im Gottesdienst. Ja, okay. Ich hatte ja fast 3 Wochen lang mit Gott und der Welt nur zu tun gehabt auf dem Fahrrad. Da würde mir vielleicht schon was einfallen. Am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst nahm mich der Sohn von meinem Bekannten mit zu einer Lokalität, wo wir frühstückten. Da ich recht einfach in diesen Zeiten, wo ich alleine mit Gott und meinem Fahrrad unterwegs bin, da ich immer dann recht einfach lebe und jetzt ein echtes sizilianisches Sommerfrühstück bekam, eine Mischung von einem wunderbaren Gebäck und Eis, was ich gar nicht näher beschreiben kann, dazu einen wahnsinnig mundenden Kaffee, das schmeckte so gut, dass ich diesen Moment als einen meiner Höhepunkte auf der ganzen Reise betrachtete. Als hätte es sich fast gelohnt, fast 3000 Kilometer für so ein kleines, leckeres Frühstück zu radeln. Verrückt, wenn Männer älter werden. Aber es geht im Leben manchmal nicht um die großen Dinge, um große Leistungen, sondern um die entscheidenden Dinge, die dir zeigen, dass das Leben schön sein kann. Und dass sich gegebenenfalls dafür auch etwas Großes, eine große Investition lohnt, an Zeit, an Liebe für einen anderen Menschen. Vor allem, wenn es etwas ist, was bleibenden Wert hat. Der Fahrradhändler, wo ich vor vielen Jahren mein Fahrrad gekauft hatte, damals noch in Sachsen, im Erzgebirge, ist ein sehr sportlicher Typ, etwas älter als ich, aber sportlicher damals als ich war er auf jeden Fall. Der machte Triathlon, auch noch mit 50. Und auf seiner Bucketlist stand, einmal im Leben beim Ironman in Hawaii mitmachen und unter die ersten 10 oder 15 kommen. Boah! Und der hat das geschafft. Der war wahnsinnsdiszipliniert und eisern. Und dabei bezeichnete er sich selber immer nur als einfachen Dorfschrauber aus dem Erzgebirge. Wir haben uns oft über Gott und die Welt unterhalten und er war sehr offen. Als er von seinem Erfolg auf Hawaii dann berichtete, sagte er, die Euphorie hätte zwar ein paar Wochen lang angehalten, aber sein Leben hätte das nicht wirklich innerlich ausgefüllt, langfristig. Irgendwie war es dann doch nicht so etwas Besonderes mehr, wie er sich das erhofft hatte. Dabei hatte er sich doch jahrelang darauf konzentriert, hintrainiert und hingefiebert. Was bleibt von unseren Erlebnissen im Leben? Was macht das Leben aus? Was bleibt eigentlich von unseren Bemühungen, wenn wir im Job ausgemustert werden? Wenn die Kinder aus dem Haus sind und uns schon lange nicht mehr brauchen und nicht mal mehr anrufen, weil der Sohn aus dem Studium vielleicht mal wieder eine Ebbe in seinem Portemonnaie hat. Was bleibt? Jesus hat mal gesagt, die Letzten werden die Ersten sein. bei Gott. Und er meint, was hier jetzt einmal so wichtig ist, wird bei Gott vielleicht einmal völlig unwichtig sein. Und was hier so groß aufgebaut wurde, fällt vielleicht wie eine Aktie beim Börsencrash einmal auf einen ganz besonderen Tiefpunkt und rutscht damit voll in den Bereich von großem Verlust. Wenn sich das Lebensalter verändert, verändern sich auch bei uns unter Umständen die Situationen, aber auch die Ansichten. Und was vor 20 Jahren das Wichtigste war, ist jetzt uns unter Umständen völlig egal. Werte können sich schon rein im irdischen Leben mit der Zeit einfach verschieben. Und was zählt, ist dann nur das, was eigentlich bleibt. Und dazu zählen die körperlichen Fähigkeiten nicht. Die nehmen ja ab, ob wir wollen oder nicht. Doch das muss ja auch kein wirklicher Verlust sein. So kann es auch sein, dass wenn du als Jugendlicher eine Memme warst, ein Weichei, um es mal so zu nennen, kannst du doch später ein ganzer Kerl sein, aber nicht, weil du regelmäßig die Muckibudi nutzt, sondern weil du innerlich stark geworden bist, weil aus dir ein Mensch mit Rückgrat geworden ist, weil du ein Mann mit Mut und Entschlusskraft geworden bist, ganz egal, ob du körperliche Kraft gewonnen hattest oder nicht. Und da haben wir gerade als Männer, finde ich, eine große Chance. Denn während vielleicht unsere körperliche Konstitution abbaut, kann unser Männerherz stark und fest werden. Und das geschieht durch das, was Gott selbst an unserem Herzen tut. Im Neuen Testament in der Bibel steht ziemlich weit hinten, dass wir uns gar nicht irritieren lassen sollen im Leben durch alle möglichen Meinungen und Strömungen, die so gerade in unserer Gesellschaft herumgeistern. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Das heißt, durch das, was Gott uns schenkt und an unserem Leben tut. Gott selbst kann durch das, was er tut, uns stark machen. Wenn Männer älter werden und ihr Leben mit Gott gestalten, können ihre Lebensschritte, ihre Entscheidungen klarer, fester werden. Stärker werden. Sie müssen nicht einfach nur älter werden. Von dem Herrn kommt es, sagt der Psalmist, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er hat Gefallen an seinem Wege. Und dieser Weg ist dann oft nicht nur ein Weg, den der Mann selbst gehen kann, sondern der auch für andere sichtbar wird, das heißt seine Spuren hinterlässt. Und dann lohnt es sich doppelt und dreifach. Bei Jesus lohnte es nicht nur doppelt und dreifach, sondern lohnte es sich für die ganze Menschheit, dass er auf das gehört hat, was der Vater im Himmel ihm gesagt hat. Auf seiner Bucketlist stand eigentlich nur ein einziger Punkt, nämlich sein Leben als Bezahlung für die Schulden der Menschheit zu geben. Dass er ein Vorbild für uns wurde, ist eigentlich, entschuldigt, wenn ich es so sage, aber ich glaube, theologisch ist es nicht falsch, ein Nebenprodukt. Jesus wollte, dass nichts zwischen uns und Gott stehen bleiben muss und er wollte, dass wir erfahren, was echte Liebe, was Vergebung ist, echtes Leben, wofür es sich lohnt, wirklich zu leben und alles zu investieren für Zeit und Ewigkeit. Darum hat Jesus mal gesagt, ich bin gekommen, damit die Menschen Leben haben, volles Leben oder volle Genüge haben. Jesus hat seine Mission gelebt. Er hat sein Ziel verfolgt, seine Entscheidung immer wieder neu auf Gott, den Vater, ausgerichtet. Und das hat sich unendlich gelohnt für uns alle. Zeitweise gehörte für ihn dazu, seinen Job als Zimmermann und Bauunternehmer auszuführen, bevor er die letzten 3 Jahre seines Erdenlebens dann Wanderprediger wurde. Nicht die letzten 3 Jahre waren die entscheidenden. Es waren alle Jahre entscheidend. Hätte er vorher versagt, sein Lebensziel wäre nie erreicht worden. Darum, es ist völlig sekundär, was du lebst, sondern oder was du bist, sondern dass du für Jesus lebst, dass du für Gott lebst. Weil Gott allein unser ganzes Leben zu etwas Gutem und Sinnvollem gebrauchen will. Da spielt es dann keine Rolle, ob du dabei jahrelang anderen Leuten die Heizung gebaut oder Rohre verlegt hast, ob du die Buchhaltung in der Firma sowieso gemacht hast oder ob du mit Hingabe Altenpfleger gewesen bist. Paulus sagte den Festangestellten seiner Zeit, Man nannte sie Sklaven. Das Sklavenbild ist leider nur ein bisschen verschoben rübergekommen. Er sagte den Festangestellten seiner Zeit, dass alles, was sie arbeiten, sollen sie von Herzen tun, so als würden sie es für Gott tun, für Jesus. Denn das, wofür es sich lohnt zu leben, ist das, was Gott für uns Menschen bereithält. Und dann kommt das Entscheidende eigentlich. Und wenn du dann mal zurückblickst als älter gewordener Mann, wirst du vielleicht deine Meinung hier und da geändert haben, aber du wirst froh sein, wenn du erfahren hast, was in deinem Leben wirklich zählt und wenn du das Leben gelebt hast und nicht irgendeins und auch deins. Toll, wenn du das sagen kannst, es war Leben. Leben, das sich nicht wie ein Morgennebel irgendwann plötzlich auflöst, wie ein Gas verflüchtigt, sondern das bleibt jetzt und ewig. Darum hat einmal der Apostel Jakobus in der Bibel gesagt, bei den Geschäftsleuten, die immer so souverän, immer so selbstsicher waren, die immer auf Expansion gesetzt haben, er hat ihnen mal gesagt, es ist okay, wenn ihr Pläne macht, macht das. Das muss man ja auch als Geschäftsmann. Aber nicht ohne Gott zu fragen und zu meinen, nur weil ich das will und mich fit fühle, funktioniert das auch. Ihr wisst ja noch nicht einmal, schreibt Jakobus, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der, kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Wir entscheiden uns nicht zuerst für eine Sache, für einen Weg, sondern eigentlich zuerst für Gott. Ob du das schon mal ganz bewusst so in deinem Leben dich hast dazu herausfordern lassen und getan hast? Und dann kann man erfahren, wie es dem jungen Mann Josua vom alt gewordenen Mose versprochen wurde. Da heißt es, der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Darum fürchte dich nicht und erschrick nicht. Josua war jung, aber die Aufgabe, die er zu erledigen hatte, war eine riesige, eigentlich kaum in seinem Lebensalter und mit seiner Lebenserfahrung zu bewältigende Aufgabe. Und das finden wir immer super, wenn uns ein älterer Mensch sagt, ey, du packst das. Klasse. Wenn er uns Mut zuspricht. Aber eigentlich hatte Mose dem jungen Josua mit diesem Wort nicht nur Mut zugesprochen. Und darum ist es gut, wenn man immer wieder auch so den ganzen Kontext liest und auch so den ganzen Vers mal. Denn eigentlich hatte Mose den Josua erst einmal beschämt gemacht, ja ihn geradezu blamiert. Das war eine Situation, wo Josua unfreiwillig seine schwache innere Verfassung nach außen gekehrt bekam. Denn Mose sagte nicht nur, sei mutig und stark, du packst das schon, sondern der Vers fängt ganz anders an. Er lautet, Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel. Sei getrost und unverzagt und so weiter. Das war ja indirekt ein Zugeständnis, dass Josua keineswegs der Überflieger war, der immer so on top war. Das war ja eigentlich ein indirektes Schwachheitsgeständnis. Das findet man öfter in der Bibel, im Neuen Testament zum Beispiel auch bei Paulus als Ziehvater für den Timotheus, dem er ja auch geschrieben hatte, dass er nicht so ängstlich sein solle und das in einen Brief gesetzt hat, der nachher überall in den ganzen Gemeinden rumging. Und überall hatte dann eigentlich Timotheus dann sein Inneres nach außen mehr oder weniger gekehrt. Egal, wie sie in der Öffentlichkeit dastanden, egal, ob sie eher als Weicheinung galten oder nicht, ob sie nun von großer, kräftiger Statur waren oder klein wie ein David, wie ein kleiner David, der dann gegen den Goliath kämpfte oder wie ein ängstlicher Prophet wie Elia, der gegen eine Übermacht von anderen Propheten und einer Königin kämpfen musste oder einem jugendlichen Gemeindeleiter wie Timotheus. Gott hat aus ihnen was gemacht. Gott hat aus ihnen was gemacht. Nicht vor Testosteron strotzende Kerle mit dicken Muskelpaketen, sondern von Gott gelenkte Herzen und Charaktere. Salomo hat einmal gesagt, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Dass das sehr wichtig sein kann, sieht man an Jesus, als er mit sich kämpfte, ob er wirklich den Weg ans Kreuz gehen sollte oder nicht. Aber an Jesus sehen wir auch, dass es schwache Phasen gab, Phasen, die kein Versagen sein müssen, aber unsere Grenzen als Mann leider nur zu deutlich aufzeigen. Nicht selten war Jesus ganz einfach allein, auch selbst und bewusst gewählt. Manchmal, weil er auch vielleicht nicht weiter wusste. Und er betete ganz einfach, ging in die Einsamkeit und betete zu seinem Vater. Anders gesagt, er ging zur Ladestation seines Glaubens. Jesus hatte Schwäche. Er hat sogar geweint. Auf Tränen haben nicht die Frauen das Monopol. Auch nicht auf das offene Gespräch mit einem anderen Menschen. Auch nicht auf den christlichen Glauben, den man früher nur Kindern und alten Leuten oder dem schwachen Geschlecht zutraute. Aber viele Männer wollen ja auch gar nicht Muskelprotze sein. Sie wollen ernst genommen werden. Und da, wo wir Männer Gott ernst nehmen, spüren wir, dass Gott uns eigentlich schon lange ernst genommen hat. Und er wird aus unserem Leben einen Segen machen für uns und für andere. Vielleicht sogar, dass wir irgendwann einmal ein Ziehvater für einen jüngeren Mann werden. Und das zu erfahren, finde ich, macht Mut, sogar auch Mut, älter zu werden. Ich bin fertig.